Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kleider machen bekanntlich Leute, aber Leute machen auch Kleider, für die Theaterbühne zum Beispiel. Ihre Arbeit allerdings leisten sie im Hintergrund, treten hinter ihrem Produkt, dem Kostüm, zurück. Und bei der Premiere, da lassen sich auch KostümbildnerInnen einmal zumindest im Rampenlicht sehen. Doch ihre Namen tauchen auf der Liste der Beteiligten eher unter ferner Liefen auf. Warum eigentlich?
Endlich mal erklärt.
Das wollen wir von unserer Theaterkritikerin Barbara Behrendt erfahren. Erst einmal der Praxistest, Frau Behrendt. Wie viele Namen von KostümbildnerInnen können Sie so ad hoc aus dem Ärmel schütteln?
Auch nicht mehr als eine Handvoll, muss ich gestehen. Also Viktoria Beer kommt mir da als erstes in den Sinn. Die macht diese schrillen Kostüme für Herbert Fritsch. Dann gibt's Adriana Braga-Perezki, die entwirft oft diese schwarz-weißen Reifrock-Kostüme bei Sebastian Hartmann. In den letzten Jahren ist noch ein Regisseur, wie er sein Montag, dazugekommen, der auch Kostüme entwirft. Da tragen die Spieler zum Beispiel so bemalte Gymnastikanzüge, in denen sie aussehen wie in Öl gegossene Kunstwerke. Und das sind, wie Sie merken, Künstler, die auffällige Kostüme gestalten, die man sofort vor sich sieht, wenn man an die Aufführung denkt. Und genau darin liegt dann eigentlich das Paradox. Also weil Ziel des Kostümbilds ist es eben meistens gerade nicht besonders aufzufallen, sondern zur Figur, zum Gesamtkonzept zu passen, also eigentlich unauffällig zu bleiben.
Also eigentlich dann eine Ehre oder anders gesagt ein gutes Zeichen, wenn der Name nicht so bekannt ist.
Ja, die meisten Kostümbildnerinnen sind darüber natürlich eher frustriert und stimmt natürlich. Ihre Namen, die stehen jetzt selten in Kritiken. Trotzdem ist es aber so, dass Kostüme in Kritiken absolut vorkommen. Die meisten Figurenbeschreibungen definieren sich darüber. Also da ist dann vom Dandy im legeren Anzug die Rede oder eben die junge Frau im unschuldigen Schulmädchen-Look und sagt auch viel aus, wenn Maria Stuart, wie jetzt neulich in Anne Lengs Inszenierung, als Elfengleich gleiches Wesen auftritt und Elisabeth mit patentem Kurzhaarschnitt und biederem Zweiteiler. Und außerdem wird über die Kostüme natürlich ersichtlich, in welcher Zeit gespielt wird. Original historische Kostüme sind rar, aber oft gibt es Stilmixe aus verschiedenen Epochen. Und in Michael Thalheimers Fassbinderabend Katzelmacher, da tragen alle Spielerinnen diese typischen kurzen, bunten 60er-Jahre-Kleidchen und das prägt einen Abend einfach sehr.
Wenn wir jetzt schon in die Geschichte blicken, dann lassen Sie uns mal einen Blick in die Theatergeschichte werfen. Gab es mal eine Zeit, als Namen von Kostümbildnerinnen bekannter waren, also so bekannt wie Modedesigner womöglich?
Es gab eine Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Theater sich vom Naturalismus abgekehrt hat und auch abstrakter wurde. Und dadurch, dass man nicht mehr naturgetreu nachbilden musste, wurde es auch ein interessantes Experimentierfeld für bildende Künstler. Picasso zum Beispiel oder Malevich machten auch Bühne und Kostüme. Auch Coco Chanel arbeitete in den 20er Jahren als Kostümbildnerin. Und Oskar Schlemmer, der hat am Bauhaus dann seine Raumplastiken des triadischen Balletts erfunden, also sperrige Avantgarde-Kostüme. Überhaupt wurde der Kostümbildner eigentlich erst im 20. Jahrhundert als professionelle Künstlerpersönlichkeit sichtbar. Davor gab es beim Kostüm ganz klare Regeln. Also in der Antike waren die Kostüme von der Alltagskleidung kaum zu unterscheiden. Im Mittelalter war es genau umgekehrt. Da wurden Kostüme mit Federn, mit Ornamenten aufgehübscht. Und es zog sich dann eigentlich weiter bis in die Renaissance. Also Figuren wurden zu Typen. Die Commedia dell'arte zeigt das ganz deutlich mit ihren Harlekins, mit ihren Narren. Und eigentlich erst im bürgerlichen Theater der Aufklärung sollte das Kostüm dann überhaupt dazu dienen, einen Menschen zu imitieren, indem man sich auch einfühlt. Also jetzt erst entstand dann auch der Beruf des Regisseurs, der alles aus einem Guss haben wollte. Und auch erst jetzt wurde aus dem Kostümbildner ein Beruf. Und lange Zeit waren Schauspieler für die Beschaffung ihres Kostüms selbst verantwortlich. Für Frauen galt es übrigens viel länger als für Männer. Die mussten sich selbst kostümieren, das auch selbst bezahlen. Und wenn die Garderobe dem Direktor nicht gefallen hat, dann war das ein Kündigungsgrund.
Jetzt haben Sie gerade zweimal der Kostümbildner gesagt, also die männliche Form. Aber die meiste Zeit haben wir doch über die Kostümbildnerin gesprochen. Ist das jetzt ein angestammter Frauenberuf mit dem einen oder anderen Mann mal zu Gast oder andersrum?
Es ist mittlerweile ein Frauenberuf, aber er war es die längste Zeit nicht. Also geschneidert wurde meistens von Männern, von Schneidergesellen. Die Frau des Theaterdirektors, die durfte das im 18. Jahrhundert organisieren, die durfte auch ein bisschen mitdekorieren. Aber wie das Kostüm auszusehen hatte, das entschied dann eben der Intendant. Heute sind aber knapp 70% der Kostümbildner Frauen. Die wenigsten, wir haben es gesagt, sind berühmt, was aber eben überhaupt nicht heißt, dass sie keine gute Arbeit machen. Im Gegenteil.
Barbara Behrendt, sie gab Antworten auf die Frage, warum kennt man kaum jemals den Namen der Kostümbildnerin? Vielen Dank nach Berlin für das Gespräch.